Gut, wir wollen einsteigen in den Hebräerbrief wieder. Wir haben das letzte Mal den Hebräerbrief verlassen im Kapitel 4. Dort war das Schwerpunktthema diese Ruhe, die Gott uns schenken will. Und am Ende des vierten Kapitels hat der Apostel Paulus dann schon ein Feld geöffnet im Hebräerbrief, das eigentlich den Kern des Hebräerbriefs jetzt auch ausmachen wird und uns die nächsten Kapitel im Hebräerbrief begleiten wird. Und wir können einmal lesen, vielleicht von Kapitel 4, Vers 14 an bis Kapitel 5, Vers 14, würde ich gerne einmal mit uns lesen heute Morgen. Und dann wollen wir natürlich den Schwerpunkt auf das fünfte Kapitel legen. Da heißt es, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Über diesen haben wir viel zu sagen und es mit Worten schwer auszulegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Bis dahin. Nun, welches Thema ist denn das Thema, das sich schon durch diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, wie ein Refrain zieht? Ist es jemand aufgefallen? Was beginnt Paulus uns hier vor Augen zu malen? Ab Kapitel 4, Vers 14. Jawohl. Christus als hoher Priester. Und das ist das Thema des Hebräerbriefs. Es ist ganz interessant, wenn wir den Begriff, der für hoher Priester gebraucht wird im Griechischen, uns einmal anschauen, stellen wir fest, ganz überraschend, der kommt im ganzen Neuen Testament nur vor in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Und dort bezeichnet er nur menschliche hohe Priester als hohe Priester. Und dann gibt es in keinem einzigen Brief des Neuen Testamentes diesen Begriff. Nur in einem. Im Hebräerbrief. Und im Hebräerbrief wiederum, und das ist ganz spannend, wird dieser Begriff nun zum ersten und einzigsten Mal auf Christus bezogen. Oder? Es gibt keinen anderen Brief im Neuen Testament, in dem Christus uns als hoher Priester vor Augen gestellt wird. Und das Spannende ist jetzt, dass uns jetzt die Bibel im Hebräerbrief auf der einen Seite an 7 Stellen menschliche hohe Priester vor Augen malt und an 10 Stellen Christus als den hohen Priester. Das heißt, wie oft kommt dann der Begriff hohe Priester im Hebräerbrief vor? 17 Mal. Und das ist kein Zufall, oder? Wenn wir die 17 in der Bibel studieren, ne, dann stellen wir fest, dass die 17 in der Bibel immer wieder im Zusammenhang mit was auftaucht? Da geht es um geistliche Vollendung, oder? Denken wir nur, an welchem Wochentag ist Christus auferstanden? Oder an welchem Tag im Monat, sagen wir so, wenn man in einen Kalender schauen würde, kann man ja genau rekonstruieren anhand des Markus-Evangelium, kann man die ganze Passionswoche Tag für Tag rekonstruieren. Das ist das einzigste Evangelium, das das übrigens zulässt, aufgrund der Art, wie es die letzte Woche beschreibt. Und dann stellen wir fest, Christus hat am 14. was getan mit seinen Jüngern? Was hat man am 14. Nissan gefeiert? Passa. Und Christus nimmt das Passamahl noch ein mit seinen Jüngern. Das heißt, Christus ist nicht am 14. gestorben, als die Passalämmer geschlachtet wurden. Manche haben das so im Kopf, aber das ist tatsächlich nicht korrekt. Denn sie schlachten ja noch ihr eigenes Passalamm. Und Christus nimmt dieses Passalamm ein. Markus beschreibt es ganz eindeutig. Am 15. begann das Fest der ungesäuerten Brote, oder? Eine Woche lang. Und am 15. in der Früh, was geschah mit Christus? Er wurde gekreuzigt, oder? Am 15. Am 15., am späten Nachmittag, kam Christus ins Grab. Da war er tot. Und jetzt war er vom 15. an im Grab. Der 16. war der Sabbat. Und der 17. war der Tag der Auferstehung. Es ist auch der 17. Und zwar genau derselbe 17., an dem die Arche Noah auf dem Berg Ararat aufgelaufen ist. Das ist ganz spannend. Denn was wusste Noah in dem Moment, als die Arche auf dem Berg Ararat strandet? Jawohl, da ist wieder Land. Und wenn da Land ist, dann bedeutet es, das Gericht ist vorbei. Jetzt ist was möglich? Neues Leben ist möglich. Es hat noch eine Weile gedauert. Wenn wir jetzt die Genesis aufschlagen würden, dann stellen wir fest, hoppla, da steht aber 17.07. und Jesus ist am 17.01. Und dann gehen wir durchs Alte Testament und stellen fest, es gab eine Kalenderverschiebung um ein halbes Jahr. Und dann kommen wir vom 17.07. genau auf den 17.01. Und die haben die Juden noch heute. Die haben zwei Kalender sozusagen, die um ein halbes Jahr versetzt miteinander sind. Der eine wurde nämlich eingeführt, sozusagen mit der Schöpfung. Das ist der ursprüngliche Kalender. Und der zweite wurde wann eingeführt? Wann hat Gott eine Terminänderung im Kalender vorgenommen? Mit dem Auszug aus Ägypten, sagt er, dies soll euch der Anfang der Monate sein. Sollen wir genau darauf achten. Und genau nach diesen zwei Kalendern leben die Juden und dann haben wir genau dieses halbe Jahr Verschiebung. Also, nur zwei Stellen von verschiedenen, die uns die 17 in der Bibel sehr schön vor Augen malen und was Gott mit der 17 verbindet. Und so ist es kein Wunder, dass an dieser Stelle der hohe Priester 17 Mal im Hebräerbrief erwähnt wird. Denn Jesus Christus ist ja am Ende nicht irgendein hoher Priester, sondern wenn wir jetzt diese Stellen über den hohen Priester im Hebräerbrief anschauen, als was für ein hoher Priester wird Christus uns denn vor Augen gemalt? Wenn wir mal aufschlagen, Hebräerbrief, Kapitel 9 beispielsweise, Verse 11 bis 14, dann heißt es, Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit was? Was steht hier? Mit wessen Blut ist er gekommen? Mit seinem eigenen Blut. Oder der hohe Priester musste einmal im Jahr, durfte der hohe Priester ins Allerheiligste gehen. Und was machte er dort? Sühnung für sich und das Volk. Aber der ging dort hinein mit Blut von Böcken und Kälbern. Christus ist ins Allerheiligste eingegangen, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, die, so der Hebräerbrief dann weiter, ja gar nicht Sünde wegnehmen können, sondern was können die nur, Hebräerbrief Kapitel 10 in den ersten drei Versen? Was kann das Blut von Böcken und Kälbern nur mit unserer Schuld? Erinnern, steht dort sogar. Das erinnert uns an unsere Schuld, oder? Warum? Weil ich immer wieder neu was tun muss? Was muss ich immer wieder neu tun? Ich brauche immer wieder neu ein Opfer, das für meine Schuld stirbt. Und jedes Jahr neu muss der hohe Priester in das Heiligtum eingehen. Warum? Weil ich ein Sünder bin. Seht ihr, das ist ganz entscheidend. Kann ich irgendetwas hervorbringen in meinem Leben, was vor Gott Bestand hat, was in den Augen Gottes gut ist? Irgendetwas? Nein. Nichts kann ich in meinem Leben hervorbringen. Und diese immer wiederkehrenden Opfer erinnern daran, dass da nichts ist in meinem Leben, was ich bringen kann. Gar nichts. Die erinnern daran, ich bin ein Sünder. Aber jetzt kommt Jesus als der hohe Priester und er geht nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern in das Heiligtum, sondern Vers 12, Hebräer 9, mit seinem eigenen Blut. Und dann geht es weiter, ist er ein für alle Male in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hat. Das heißt, was hat er gemacht? Wie oft geht Christus in das Heiligtum ein? Einmal. Einmal für immer. Um was zu erwerben? Eine ewige Erlösung. Das, was Jesus gemacht hat, hat nicht nur Bestand für den Moment, sondern hat Bestand für alle Ewigkeit. Merken wir das? Auf einmal merke ich, das ist ein ganz anderer hoher Priester, der uns da vor Augen gemalt wird. Das ist ein hoher Priester, der wirklich endlich Vergebung bringen kann. Nicht nur ein Zudecken der Schuld, nicht nur ein immer wiederkehrendes Erinnern an meine Schuld, sondern einer, der wirklich Vergebung bringt. Und dann schreibt Paulus weiter in Kapitel 9, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, na, das kann man jetzt im Alten Testament alles nachlesen, wozu das gebraucht wurde, auf die Verunreinigungen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, all diese Dinge, die die Priester im Alten Testament gemacht haben, waren nur äußerlich. Es war nur äußerlich. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken, ein fleckenloses, perfektes Opfer, Gott geopfert hat. Er hat sich selbst geopfert, nicht irgendwelche Stiere. Euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist es, was er tut. Jesus Christus reinigt was? Mein Gewissen. Von was? Was steht hier von? Von toten Werken, seht ihr, das ist alles, was ich hervorbringen kann aus mir selber heraus als Mensch, sind nur tote Werke. Die können einen ganz frommen Anstrich haben, die können noch so schön ausschauen nach außen, es sind tote Werke. Seht ihr, ich nehme an der Stelle immer so gern dieses Bild von Abraham und Hagar, die gemeinsam den Ismael zeugen, das war ein totes Werk. Der Sohn war verheißen und der Sohn kommt hervor und vielleicht, wenn man von außen beobachtet hätte, hätte man gesagt, naja, der Sohn ist da, das passt alles, alles gut. Aber nein, das passt eben nicht alles. Das war ein totes Werk, das hat er aus seiner eigenen Kraft hervorgebracht. Das ist vor Gott nichts wert. Alles, was ich bringen kann, sind tote Werke. Aber Jesus Christus reinigt mein Gewissen von allen toten Werken, damit ich fähig werde, dem lebendigen Gott zu dienen. Ist das nicht herrlich? Jesus macht einen ganz neuen Menschen aus mir. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Nun, ich werde nicht weiter jetzt auf den hohen Priester an dieser Stelle erstmal eingehen. Wir werden das automatisch im Text tun und die nächsten Sonntage werden die Brüder sich noch viel mit dem Thema des hohen Priesters beschäftigen dürfen. Aber das war so ein kleiner Anstoß. Nehmt doch eure Bibeln zu Hause her, lest den Hebräerbrief, sucht alle 17 Stellen über den hohen Priester mal heraus und schreibt euch doch einmal auf, was Jesus als hoher Priester alles für uns gemacht hat, was das bedeutet. Und dann versteht man plötzlich, wenn Paulus schreibt im Kapitel 3, Vers 1, dass wir diesen hohen Priester betrachten sollen. Das ist es. Oder? David schreibt im 34. Psalm, alle, die auf ihn sehen, die werden was? Strahlen vor Freude, heißt es dort. Das ist es, was jetzt passiert. Wenn mir immer mehr bewusst wird, was mir Gott durch Jesus geschenkt hat und ich Jesus betrachte, da kommt Freude in mein Herz. Da, ihn sollen wir betrachten. Nicht unser Unvermögen, nicht unsere Schuld, nicht unsere Kämpfe, nicht unsere Nöte. Ihn lasst uns anschauen, Jesus Christus. Und uns einfach freuen, Gott hat uns in Jesus einen vollkommenen Retter geschenkt. Einen hohen Priester, der was tut nun? Dadurch, dass er ewig lebt, sich ewig für mich verwendet. Das ist es, was er tut. Wenn wir weiter schon im Hebräerbrief, oder? Dann heißt es, dass er sich ewig für mich verwendet. Ist das nicht herrlich? Und wenn wir jetzt sündigen, so haben wir was bei dem Vater? Einen Fürsprecher, der gerecht ist, Christus. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, dann merke ich auf einmal, was es bedeutet, mit diesem Aufblick auf Jesus zu leben. Seht ihr, jedes Leben eines Christen geht am Anfang immer durch die Gesetzlichkeit. Da kommt man zum Glauben und dann will man was tun für Gott und man will was vollbringen und dann begreift man über diesen Versuch, hoffentlich begreift man über diesen Versuch, was zu bringen, dass dann nichts ist, was ich bringen kann. Und je mehr ich mit Jesus lebe, geht mir vor allem erstmal eines auf. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Da ist nichts Gutes an mir. Nichts. Was sagt denn der Apostel Paulus? Ist da irgendwas Gutes an mir? Nein, überhaupt nichts Gutes. In mir da ist nichts Gutes. Das muss ich anerkennen. Die katholische Kirche hat das immer anders gelehrt, oder? Nur die katholische Kirche hat nicht die völlige Verdorbenheit des Menschen. Das war ja Martin Luther schon ein Anstoß, oder? Da gab es immer noch so ein bisschen einen Restfunken an Gutem im Menschen. Und wenn wir mit den Menschen um uns herum reden, dann ist das der Glaube der meisten Menschen. Und in der Psychologie und dann lernen wir das auch, oder? Dass der Mensch was Gutes in sich hat. Da brauche ich bloß in die Welt hinausschauen. Da merke ich, die Mensch hat nichts Gutes. Brauche ich bloß in mein eigenes Leben schauen. Es müssen nur die Umstände entsprechend sein, dann bricht auch in jedem von uns all das Schlechte heraus, was in uns drinsteckt. In uns, da wohnt nichts Gutes. Nichts. Das muss ich anerkennen. Paul Gerhardt hat es mal sehr schön gedichtet. An mir und meinem Wesen ist nichts auf dieser Erd. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Das ist es. Seht ihr, aber jetzt geht mein Blick weg von mir. Hin auf Jesus, auf den hohen Priester. Und da kommt die Freude, weil er es ist, der alles gut macht in meinem Leben. Ist das nicht herrlich? Der all diesen Mangel in meinem Leben ausfüllt. Und der mir dieser wunderbare hohe Priester geworden ist. Und damit haben wir das vierte Kapitel verlassen, das letzte Mal, und haben gesehen, wie Jesus Christus nun, wie es heißt, dass er jetzt unser hoher Priester ist, der sogar Mitleid haben kann mit unserer Schwachheit, weil er genauso versucht worden ist. Und dass wir deswegen nun kommen dürfen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und jetzt geht unser fünftes Kapitel mit einem interessanten Wörtchen los, nämlich welchem? Denn. Was macht denn so ein Denn? Das knüpft an das Vorhergehende an, oder? Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünde darbringe. Warum verknüpft Paulus diese Aussage mit dem Vorhergehenden? Wir haben doch vorher schon gehört, dass wir nun kommen dürfen voll Freimütigkeit zum Thron der Gnade und jetzt sagt er, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünde darbringe. Was ist das Problem in diesen Stunden, in denen wir kommen sollten zum Thron der Gnade? Was redet der Feind uns ein? Aha, Udo! Brauchst du nicht meinen, dass Gott sich jetzt um dich kümmert, ne? Oder dass er das nochmal vergibt, dass er sich dieser Sache annimmt und genau dem hält Paulus jetzt dieses herrliche Denn entgegen. Gell? Das war schon bei den menschlichen hohen Priestern so. Wofür war ein hoher Priester da? Um sich um was zu kümmern? Er war für die Menschen bestellt, heißt es dort, oder? Nicht für irgendjemand. Der war für die Menschen da. Und übrigens, liebe Geschwister, so ist es mit jeder Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir haben im Buch Ruth ganz kurz darüber geredet, oder? Wenn ihr euch erinnert, die teilgenommen haben. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben. Und da geht es gar nicht erstmal um die geistlichen, sondern wir haben alle auch natürliche Gaben. Wir haben Fähigkeiten, wir haben Besitz. Wir haben materiellen Besitz und wir haben immateriellen Besitz. Es ist meine Zeit, mein Haus, mein Auto. Alles, was wir besitzen, hat Gott uns gegeben. Wofür? Für meinen Nächsten, für den Dienst, für das Opfer. Das ist es, um was es geht. Das ist Liebe. Lebe ich für meinen Nächsten. Womit verbringe ich meine Zeit? Womit verbringe ich, wie gebe ich mein Geld aus? Wie investiere ich meine Kraft? Wie investiere ich meine Fähigkeiten? Lebe ich für den Nächsten? Das darf mich herausfordern. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und jetzt habe ich vielleicht Angst. Da komme ich zu kurz. Oh, die Jünger hatten auch Angst, die kommen zu kurz, oder? Die kamen zurück aus der Evangelisation, die waren müde. Bitte, das ist auch wichtig, dass man sich Ruhe nimmt. Bitte, ich möchte nicht missverstanden werden. Die hatten Hunger. Und jetzt hatten die 5000, die da waren, auch Hunger. Und was macht Jesus? Er sagt, bitte, liebe Jünger, hat ihnen einen Gutschein von McDonald's gegeben, stärkt euch mal eine Runde und dann kommt er wieder. Was macht er mit ihnen? Jawohl, die schauen in die Kasse und dann sehen sie, da ist nichts drin, aber was machen sie dann? Jesus hat Brot und Fische und was machen die Jünger jetzt mit Brot und Fischen? Die teilen aus, aber sie selber bekommen erstmal nichts. Aber was passiert am Schluss? Wie viele Körbe bleiben übrig? Wie viele Jünger waren es? Für jeden Jünger ein Korb. Haben wir das begriffen? Dort, wo ich mich investiere, wo ich mein Leben opfer für meinen Nächsten, im Endeffekt für Jesus, werden meine Hände niemals leer bleiben. Jesus lässt sich doch nichts schenken. Verstehen wir? Er ist der große Geber. Und da wird Jesus sichtbar, oder? Und der hohe Priester war in besonderer Weise einer, der für die Menschen bestellt war, in den Sachen mit Gott. Und wenn schon der menschliche hohe Priester für die Menschen da war, als derjenige, der sich um ihre geistliche, um ihre Sünde angenommen hat, wie viel mehr dann ein hoher Priester, der nicht von Menschen bestellt wurde, sondern von Gott selbst. Seht ihr, deswegen dieses Denn. Paulus unterstreicht das noch einmal. Wir dürfen in unserer Not, in unserer Anfechtung, dort, wo wir gefallen sind, kommen. Und wir dürfen erleben, wir haben einen hohen Priester, der sich unserer Not annimmt. Ist das nicht herrlich? Und jetzt darf ich schauen auf diesen hohen Priester und was kehrt in mein Herz ein? Ich weiß, da ist ein hoher Priester, der sich meiner Sündennot, meines Versagens, meiner Schuld annimmt, der sich auch all der anderen Nöte meines Lebens annimmt. Was beginnt? Was kommt in mein Herz? Ruhe, Frieden, Freude. Wie kriege ich denn diesen Blick in diesen Kämpfen? Wie kriege ich denn diesen Blick auf den hohen Priester? Gebet und Bibel lesen, dass ich hier aufschlage. Ist das der Zufluchtsort, den ich nehme? Fliehe ich in die Schrift hinein, wenn es mir, verstehen wir, ist das der Punkt, an den ich hineingehe, wo ich rede mit Jesus, wo ich ringe mit ihm und aus dem heraus dann mein Gebet erwächst. Und dann werde ich erleben, wie die Schrift meinen Blick wieder wendet auf Jesus und wie er mir vor Augen steht, als der, der sich als mein hoher Priester für mich verwendet. Paulus beschreibt also in diesen ersten Versen nun noch einmal Christus als den hohen Priester im Gegensatz zu diesen menschlichen hohen Priestern. Aber selbst wenn die schon da waren, sich um unsere Not zu kümmern, wie viel mehr der Christus? Und der große Unterschied ist, diese waren mit Schwachheit behaftet, sagt Paulus im Vers 3, und mussten sogar für sich selbst opfern. An späterer Stelle wird Paulus ausmalen, dass Christus nicht mehr für sich selbst opfern musste. Das ist ein großer Unterschied. Und dann sagt er, diese Ehre, das ist eine Ehre. Hoher Priester zu sein war eine Ehre. Und bitte, liebe Geschwister, jeder Dienst in der Gemeinde ist eine Ehre. Warum? Warum ist alles eine Ehre, wo ich Gott und Menschen dienen kann? Warum? Habe ich eigentlich meine Dienste als Ehre begriffen? Egal welchen Dienst es ist. Es ist eine Ehre. Wieso? Was könnte Gott ohne mich? Und zwar noch besser. Verstehe? Gott braucht mich nicht. Das sind Fehlinterpretationen, wenn wir meinen, Gott braucht uns. Ich habe es ja schon erwähnt hier, ne? Die einzigste Stelle, wo Gott sagt, dass er jemanden braucht, das ist der Esel beim Einzug nach Jerusalem. Ne? Verstehen wir? Das weist uns den richtigen Platz an. Da heißt es, und er brauchte seiner. Gott braucht uns nicht für den Dienst, nein. Aber er nimmt uns mit hinein. Das ist wie wenn man zu Hause was arbeitet, man baut einen Schrank auf, dann wollen die Kinder helfen und das ist wunderschön, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht hilfreich. Also bei dir schon, Naomi. In deinem Alter ist es hilfreich. 5 Jahre weg, dann ist es nicht mehr ganz so hilfreich. Aber was machen wir trotzdem? Was sollten wir tun? Manchmal tut man es nicht, wenn man Stress hat. Gell? Man sollte das Kind trotzdem mit hineinnehmen. Und was ist das für das Kind? Eine ganz große Freude. Verstehen wir? Das ist eine Ehre. Weil eigentlich kann das Kind das ja gar nicht. Und wir nehmen es trotzdem mit hinein. Eigentlich könnte Jesus ohne uns besser und er nimmt uns mit hinein. Sehe ich meine Dienste als Ehre an? Das ist gewaltig. Herr Jesus, dass ich dienen darf. Nicht muss. Dass ich darf. Dass du mich gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. Egal an welcher Stelle, egal wie. Ob das ist, wenn wir den Bus haben mit der Evangelisation. Das sind alle Dinge, die getan werden müssen, damit eine Gemeinde funktioniert. All das sind Bausteine, damit es am Ende in sich stimmig ist. Da ist ein Gebetsdienst. Das sind vielleicht die Dinge, die gar keiner sieht. Aber ist mir das bewusst? Jesus will mich gebrauchen. Das ist eine Ehre. Das ist ein Geschenk. Das ist keine Pflicht. Diene ich ihm mit diesem Blick. Nun, der hohe Priester hat sich diese Ehre, sagt Paulus, nicht selbst genommen. Aaron war von Gott berufen worden, Vers 4. Und so ist auch Christus nicht aus sich selbst heraus hoher Priester geworden, sondern jetzt geht Paulus weiter in den Versen 5 bis 10 und beschreibt uns jetzt, wie Christus hoher Priester wurde. Und da macht er zwei Dinge fest. Er bringt zwei Zitate aus dem Alten Testament und sagt, da ist zum einen dieses Zitat aus dem zweiten Psalm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein Zitat, das hat für viel Verwirrung gesorgt, weil man damit gemeint hat, Jesus hat einen Anfang und ist nicht ewig. Aber das sorgt deshalb für Verwirrung, weil wir die Bibel manchmal einfach nicht mit der Bibel auslegen. Denn Paulus erklärt uns diesen Vers in der Apostelgeschichte 13, zitiert er ihn in seiner Predigt und sagt, wann hat Gott Jesus als seinen Sohn gezeugt? Aber er war ja immer schon Sohn, er war schon immer da. Wann hat er ihn eingesetzt und gezeugt? Am Tag der Auferstehung. Das ist genau das, was Paulus uns in Apostelgeschichte 13 erklärt. Das meint diese Stelle. Das ist die Auferstehung Jesu. Heute habe ich dich gezeugt, oder? Er war tot und Gott setzt ihn wieder ein. Heute habe ich dich gezeugt. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 13. Paulus erklärt uns diesen Vers. Da geht es nicht darum, dass Jesus einen Anfang hat. Aber jetzt gibt es zwei Gedanken, die Paulus hier aufgreift. Einmal, Jesus ist Sohn. Und derselbe, der Jesus als Sohn hergenommen hat, sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wer ist denn Melchisedek? Ist übrigens auch interessant, wenn wir den Melchisedek studieren, das ist genauso wie mit dem Hohen Priester, der kommt im Neuen Testament nur im Hebräerbrief vor, dort 9 Mal. Und ansonsten gibt es nur noch 2 Stellen in der ganzen Bibel, wo Melchisedek erwähnt wird. Weiß jemand wo? In 1. Mose, sehr gut, 1. Mose 14 und die andere Stelle ist schon hier, im Psalm 110. Das ist ja das Zitat, oder? Da hat Gott es schon vorausgesehen. Und wenn wir dann diese Stellen einmal studieren und zusammennehmen, und das wird Teil der Brüder sein, die nächsten Kapitel haben, da geht es nämlich um den Melchisedek, dann geht es vor allem um eines. Dieser Melchisedek, der war Priester, nämlich wo? Der war Priester Gottes wo? Salem. Was war Salem? Was wurde später? Salem wurde zu Jerusalem, oder? Ganz genau. Der war Priester, der war König. Na, Melchisedek heißt, das heißt König der Gerechtigkeit, und er war König von Salem, also König des Friedens. Und damit merken wir schon, wer wird uns da im Geiste vor Augen gemalt? Wer ist denn der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens? Das ist Jesus. Okay? Und er war Priester Gottes des Allerhöchsten dort in Salem, mitten unter den Heiden. Gab es eine Erkenntnis Gottes, da könnte man lang drüber reden. Ich empfehle euch das Buch Ewigkeit in ihren Herzen von Don Richardson. Lest das mal durch. Da wird wunderbar gezeigt, auch anhand von Bibelstellen und Beispielen aus der Mission, wie bevor Missionare kamen, die Grundlagen, die ersten 11 Kapitel des Buches Mose, die sind bekannt in den Völkern dieser Welt, ohne dass ein Missionar da war. Es gab eine Erkenntnis Gottes unter den Völkern. Und so war es auch dort unter den Kanaanitern, und sie hatten einen Priester, der hieß Melchisedek. Und dieser Melchisedek wird zu einem wunderbaren Bild auf Jesus, denn dieser Priester Melchisedek tut jetzt was? Da kommt der Abraham von der Schlacht der Könige zurück, der hat gerade den Lot befreit und den König und die anderen Gefangenen aus der Chaldäer, die sie dort besiegt hatten. Und er kommt zurück und der Melchisedek kommt ihm entgegen mit Brot und Wein, auch interessant, gell? Das ist schon ein Bild aufs Neue Testament. Und dann tut er etwas ganz Interessantes. Der Melchisedek tut dem Abraham was? Er segnet den Abraham, und der Abraham gibt dem Melchisedek den Zehnten. Wenn wir nun ins Alte Testament weitergehen, wie war es denn da im Volk Israel? Wer hat wen gesegnet und wer hat von wem den Zehnten erhalten? Die Priester haben das Volk gesegnet und das Volk hat den Zehnten den Priestern gegeben. Das heißt, geistlich gesehen, jetzt haben wir den Abraham und aus dem kommt später was? Das Volk Israel und auch die Priester, auch die Leviten, auch der Aaron. Das sind alles Nachkommen Abrahams. Und jetzt habe ich den Abraham und der gibt einem anderen den Zehnten und lässt sich von ihm segnen. Und es ist ja so, bekanntlich segnet, sagt Paulus dann später, der Höhere den Niedrigeren. Das heißt, der Melchisedek stand über dem Abraham. Ist übrigens schön. Deswegen können wir uns alle nicht mehr segnen. Deswegen, ich erwähne das ja immer wieder, wenn wir sagen, ich wünsche dir Gottes Segen. Geht ja gar nicht, ne? Warum nicht? Bin ich höher wie du, Gabi? Nein, danke fürs Kopfschütteln. Wir sind alle gleich hoch, oder? Segnen kann uns nur einer, nämlich Jesus. Und wenn ich Jesus habe, Epheserbrief, dann habe ich den Segen. Verstehen wir? Das ist das Schöne auch am Neuen Testament. Ich bin ja in die Fülle des Segens gestellt mit Jesus. Mich kann keiner mehr segnen. Ich habe den vollen Segen in Christus. Herrlich. Seht ihr, damit steht also Melchisedek über Abraham. Und damit steht auch das levitische Priestertum, das aus dem Abraham hervorgeht, unter dem des Melchisedek. Das heißt, welche Priesterordnung ist die höherwertige? Die levitische oder die vom Melchisedek? Die vom Melchisedek. Und jetzt heißt es hier, Jesus ist ein Priester in der Ordnung des Melchisedek. Und dann beschreibt Paulus das in den nächsten Kapiteln so, dass er deutlich macht, dieser Melchisedek, der hatte, von dem wird kein Anfang und kein Ende genannt, kein Vater, keine Mutter, kein Geschlechtsregister. Das heißt, er war wie einer, der für immer da ist. Und damit ist auch sein Priestertum eines, das für immer da ist. Während das levitische Priestertum immer nur wie lang ging? Bis der Priester stirbt. Und dazu noch kommt, dass dieses Priestertum der Leviten beendet wird, wenn was beendet wird? wenn die Zeit des Gesetzes zu Ende geht. Das heißt, dieses levitische Priestertum ist begrenzt gewesen, sagt Paulus später. Jesus ist aber kein Priester in der Ordnung des levitischen Priestertums, sondern in der Ordnung Melchisedeks. Und dann beschreibt er diesen Melchisedek als einen, der im Prinzip ewig lebt, ein ewiges Priestertum hat, so sagt er. Er ist verglichen mit dem Sohn Gottes. Und dann sagt er, genauso ist es bei Jesus, oder? Jesus ist nicht Priester geworden, weil er aus den Leviten kam. Ganz im Gegenteil, aus welchem Stamm kam Jesus? Juda. Wurde aus Juda irgendjemand Priester? Nein, keiner, sagt Paulus, oder? Dass Jesus Priester wurde, lag an etwas anderem, nämlich daran, dass er es wurde nach einem geistlichen Gesetz, so heißt es, nämlich nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das ist es. Jesus ist Priester, weil er ewiges Leben in sich trägt. Und damit wird er uns ein Priester, der sich auch ewig für uns verwenden kann. Ist das nicht herrlich? Aber damit Jesus dieser Priester werden konnte, musste er, obwohl er Sohn war, sagt Paulus, was tun? In den Versen 7 bis 10 lesen wir das. Was musste er erleben? Denn in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Das heißt, was musste Jesus jetzt trotzdem tun, damit er Priester werden konnte? Gehorsam sein? Und zwar, der war natürlich immer gehorsam, gell? Aber wo lerne ich denn wirklich Gehorsam? In den Stunden, wo mir der Gehorsam schwer fällt, wo es nicht einfach ist, gehorsam zu sein. Und das gilt, na, verstehe, wir versagen darin. Das Schöne ist, Christus hat darin nie versagt. Aber obwohl er Sohn war, musste er das lernen. Er musste, verstehen wir, nicht, dass er darin jemals versagt hätte. Gell? So darf man das nicht verstehen, sondern darin zeigt sich echter Gehorsam, dass auch in den Stunden, wo es schwer wird, ich lerne, jetzt gehorsam zu sein. Und genau das hat Christus gemacht. Oder? Und das war so schwer, sein Leid, durch das er gegangen ist, hier steht es, dass er bitten wie auch flehen dargebracht hat mit starkem Geschrei und Tränen. Und jetzt denken wir nur mal an den Garten Gethsemane. Als Jesus ringt mit seinem Vater im Himmel, als die Kreuzigung bevorsteht, und da ging es weniger um die Tatsache, dass er an ein Kreuz geschlagen wird, was schon schlimm genug ist, sondern um die Tatsache, dass er dort von seinem Vater im Himmel getrennt sein wird, getrennt wegen der Schuld von uns und nicht wegen seiner eigenen. Er, der immer eine Einheit war mit dem Vater, die werden auseinandergerissen. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für Schmerzen bedeutet hat. Und Jesus ringt im Garten Gethsemane und er ringt so sehr. Er fleht, er ringt mit Gott, er schreit. Starkes Geschrei steht hier. Und was passiert? Wie schlimm waren diese Stunden? Lukas beschreibt das. Was ist passiert? Sein Schweiß wurde zu Blut. Und es passiert nur in Momenten extremster Anspannung und Anstrengung. Kann es tatsächlich passieren, dass wir anfangen, Blut zu schwitzen. Und jetzt können wir uns ein Bild davon machen, was Jesus im Garten Gethsemane durchlitten hat. Damit er was werden konnte? Unser hoher Priester. Ist das nicht gewaltig? Und es darf uns eine Herausforderung sein. Auf der einen Seite ein großer Trost, weil es uns diese Liebe des hohen Priesters zeigt. Auf der anderen Seite darf es uns selber Herausforderung werden. Wie gehe ich in den schweren Stunden um? Ringe ich auch darum, gehorsam zu sein, auch wenn es mich wirklich beißt, auch wenn ich überhaupt nicht jetzt gehorsam sein will, ringe ich darum, Herr Jesus, hilf mir auch jetzt gehorsam zu sein, zu tun, was du mir sagst, zu tun, was deinem Willen entspricht, auch wenn es mir richtig schwer fällt. Jesus hat das getan. Und er fordert uns damit auch heraus. Auf der anderen Seite dürfen wir wissen, dort wo ich versage, er ist mein hoher Priester. Ist das nicht herrlich? Und damit ist er vollendet worden, heißt es. Na, dieses Wort für vollenden ist das gleiche Wort, das oben dann auch für Erwachsene steht, im Vers 14. Das bedeutet so viel wie zum Ziel gebracht. Na, das ist wie wenn ich kann das vergleichen, so habe ich es in einem griechischen Lexikon sehr schön gefunden, wie ein Piratenteleskop, oder? Und diese Teleskope, na, die hat man bei sich gehabt, und wenn man das benutzen wollte, was hat man gemacht? Der hat das rausgezogen und dann hat das ausgezogen. Und wenn es ausgezogen war, dann konnte er gucken. Verstehen wir? Dann konnte er es gebrauchen. Und so ist es auch mit diesem Wort für vollenden. Da ist etwas, das zum Ziel gebracht wird, damit es seine volle Funktionalität erhält. Jesus wurde zu unserem hohen Priester gemacht. Und nun ist er allen, die ihm gehorchen. Was ist damit gemeint? Es gibt ja so viele Stellen, wo ich Jesus nicht gehorche. Geht es ja jetzt um Werksgerechtigkeit. Wo muss ich Jesus gehorchen, damit er mir zum Urheber ewigen Heils wird? den Ruf an ihm zu glauben. Dem muss ich nun gehorchen. Und wir müssen ja nicht vergessen, dieser Brief wurde an eine jüdische oder an jüdische Gemeinden geschrieben. Und genau das war ihr großer Knackpunkt. Nämlich Jesus wirklich an als den Messias, als den Sohn Gottes. Und beides betont Paulus. Jesus ist der Sohn und er ist der hohe Priester geworden. Und jetzt gilt es, dass ich genau das glaube, dass ich seinem Ruf folge, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dass ich seinem Ruf folge, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird und nicht mehr in das Gericht kommt. Oder versuche ich es weiter mit meinen eigenen Anstrengungen und Mühen. Das wird am Ende scheitern. Aber da, wo ich ihm nun gehorche und an ihn gläubig werde, wird er mir zum Urheber ewigen Heils. Und es ist ja schön, Bengel hat zu diesem Wort, das hier für Urheber steht, hat er geschrieben, dass das ein Wort ist, das so viel bedeutet, der für etwas steht, an den ich mich halten kann. Urheber bedeutet, er bezeichnet einen, an den ich mich halten kann. Und dann hat er drunter gesetzt in seiner Bibel, der alte Bengel, dass ich mich für mein Heil einfach nur an Jesus halte. Seht ihr, das darf ich tun. Dort, wo ich mich an Jesus halte, ist er mir Urheber meines ewigen Heils geworden, tue ich das. Herr Jesus, du bist mein Erretter. Herrlich. Und jetzt kann ich ganz befreit leben. Jetzt habe ich einen hohen Priester, der sich auch um meine Schwachheiten kümmert. Und Paulus schließt jetzt diesen Abschnitt, Verse 11 bis 14, mit einer Ermahnung, die uns alle nachdenklich machen darf. Jetzt hat er so wunderbar angefangen zu beschreiben, um was es bei diesem hohen Priester Jesus geht, was Jesus für uns gemacht hat und was er uns erworben hat. Und dann sagt er, ich könnte noch ganz viel dazu sagen, aber ich kann es nicht mit Worten ausdrücken. Warum? Weil ihr im Hören träge geworden seid, stumpf, matt, so kann man übersetzen, oder? Wir sind stumpf und matt geworden im Hören. Und dann sagt er, eigentlich hättet ihr längst Lehrer sein müssen. Das heißt, ihr seid träge geworden, sie waren mal anders. Da brannte mal etwas in ihnen, da war mal etwas da. Aber das hat sich zurückentwickelt, die sind degeneriert. Jeder von uns, der Kinder hat, der weiß, wenn man ein Kind hat und das Kind, ne, die Leni hatte das mal, die hatte aufgrund der Zöliakie-Erkrankung, die man nicht erkannt hat, ist die ein Jahr lang nicht gewachsen. Die ist nur nicht gewachsen, die ist nicht degeneriert. Verstehen wir? Aber was macht das mit Eltern? Da macht man sich Sorgen, da stimmt was nicht, da ist was kaputt, da ist was krank. Wenn das so weitergeht, da leidet mein Kind. Jesus will doch, dass unser Leben als Gläubige ein wachstümliches Leben ist. Das beginnt, wir sind am Anfang kleine Kinder, Neugeborene, heißt es. Und dann wachsen wir hinein, bis wohin? Na, was sollen wir werden? Was steht hier? Erwachsene. Da steht wieder dieses Wort Vollkommene. Nicht vollkommen, weil ich nicht mehr sündige, sondern weil ich zum Ziel gebracht werde, zur Vollendung. Verstehen wir? Dass ich mündiger Christ werde. Darum geht es. Dass ich ein erwachsener, mündiger Christ werde. Aber Paulus schaut auf die Hebräer und erschrickt und sagt, eigentlich hättet ihr Lehrer sein müssen. Solange seid ihr schon gläubig. Aber tatsächlich muss man mit euch wieder über den Anfang reden. Das ist schockierend, sagt Paulus. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Ihr wart mal andere. Die haben sich nicht nur vorwärts entwickelt, sondern die haben sich wieder zurückentwickelt. Das ist eine erschreckende Feststellung. Und dann erklärt er ihnen auch, was es braucht, damit ich mich in meinem Leben vorwärts entwickle und nicht zurückentwickle. Oder? Das erklärt er ihnen jetzt in ganz wenigen Sätzen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Oder? Denn er ist ein Unmündiger. Dieses Wort, das hier steht, ist übrigens genau das Gegenteil von diesem Vollendet, von diesem Erwachsenen. Das ist genau das Gegenteil im Griechischen. Ne? Das heißt, die sind eben genau die, die unfähig sind, ungelehrt sind, die nicht in diese Verwendung hineingebracht und ins Ziel gebracht werden. Die feste Speise aber, sagt er, ist für Erwachsene. Die, und jetzt kommt es, woher werde ich ein Erwachsener? Infolge von was? Gewöhnung. Jawohl. Gewöhnung. Genau, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Seht ihr? Dieses Wort für Gewöhnung bedeutet so viel, dass ich Kraft und Fähigkeiten bekomme, dadurch, dass ich etwas immer wieder nutze. Was soll ich denn immer wieder nutzen? Das Wort Gottes. Ist mir das Wort Gottes die Grundlage, die ich benutze in meinem Leben? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist mein Christsein, dann ist vorprogrammiert, dass ich nicht nur nicht mehr weiter wachse, sondern dass ich mich wieder zurückentwickeln werde. Das wird so passieren. Das ist das, was Jesus sagt mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder wir essen jeden Tag unser Brot oder Haferflocken oder was auch immer, ne? Dass wir wachsen können. Und wenn Leute nicht mehr sich ernähren, dann wachsen sie nicht mehr. Dann ist keine Kraft mehr da, keine Energie. Und so ist es im Geistlichen auch. Wenn ich das hier nicht mehr nutze täglich, dann wird mein geistliches Leben keine Kraft mehr haben. Ah, deswegen gehe ich nicht verloren, das steht da nicht, aber ich entwickle mich zurück. Mein Leben ist nicht das, was es eigentlich sein könnte und sein sollte. Und Gottes Wort benutzen heißt nicht nur, dass ich da drin lese, sondern dass ich das, was ich lese, jetzt auch anwende. Dass ich mir Gedanken darüber mache, dass ich Gottes Wort hernehme als die Grundlage für die Entscheidungen, die ich treffe. Was sagt die Bibel dazu? Dass ich Gottes Wort hernehme in den Kämpfen meines Lebens. Dass ich mir dadurch den Blick wieder auf Jesus richten lasse. Dass Gottes Wort mir wirklich Grundlage, Grundstock meines ganzen Lebens wird, dass es das ist, woraus ich lebe. Seht ihr, im Psalm 1 bringt der Psalmist das sehr schön auf den Punkt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, dort sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und denkt über das Gesetz des Herrn nach, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Wo hole ich mir meinen Rat? Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Nicht wann dem Rat der Gottlosen, der sitzt, wo die Spötter sitzen. Ne? Wo hole ich, was sind die Ratgeber meines Lebens? Ist es so viele schöne Weisheiten um uns herum? Ne? Ich habe das beim Bibelschultag angesprochen, man sieht das ja immer ganz nett, auch in den WhatsApp-Statis manchmal. Was prägt mich? Da gibt es viele Sprüche, die klingen erstmal schön. Die sind vielleicht, klingen sogar fromm. Aber ist es wirklich Wahrheit? Sind das die Dinge, wonach ich mich ausrichte? Also, verstehen wir, da kann ein totales Chaos in unseren Gedanken entstehen. Oder mache ich ganz konsequent einfach Gottes Wort zur Grundlage meiner Entscheidungen, meines Lebens, meiner Fragestellungen, die ich habe? Ist das die Grundlage, die mir sagt, wie ich reagieren soll, auch in Situationen, in denen mir vielleicht Dinge nicht gefallen. Herr Jesus, das ist es. Es ist das, was ich glaube. Seht ihr? Und wo ich anfange, so einen Umgang mit Gottes Wort zu pflegen und über dem, was ich da lese, mit Jesus zu reden, ihm zu danken für all das, was ich dort lese und anfange, das in mein Leben mitzunehmen, da bekomme ich geübte Sinne, sagt Paulus. Jetzt werde ich wachsen. Ich bekomme geübte Sinne, und zwar geübte Sinne worin? Was sollen wir nämlich lernen? Zu unterscheiden. Das Gute vom Bösen. Dann sehe ich anhand von Gottes Wort, was ist gut und was ist böse. Seht ihr, im Garten Eden wollten Adam und Eva auch unbedingt wissen, die wollten selbst entscheiden können, was ist gut und böse. Damals war es eigentlich nicht notwendig und nicht dran, weil sie lebten in einer nicht gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir müssen erkennen können, was ist gut und was ist böse. Der Satan, Paulus beschreibt das sehr schön im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, der verstellt sich als ein Engel des Lichts, oder? Der verkleidet sich. Kann ich dann den Guten vom Bösen noch unterscheiden? Dazu brauche ich Gottes Wort. Und darin dürfen wir Geübte werden. Und das wollen wir nutzen. Jetzt hat Paulus angefangen, so herrlich über den hohen Priester zu reden. Und jetzt blickt er auf die Hebräer und ist ein Stück weit erschrocken. Und das darf uns auch eine Ermahnung sein in unserem eigenen Leben, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir Erwachsene werden im Glauben, dass wir geübte Sinne bekommen aufgrund der Gewöhnung, aufgrund des Umganges mit dem Wort der Gerechtigkeit, von dem hier die Rede ist, damit wir unterscheiden können, Gut und Böse. Aber in allem dürfen wir eines immer vor Augen haben, und das ist die Grundlage, die alles durchzieht. Nicht ich bin es, sondern er. Er ist der hohe Priester, den wollen wir, darüber hat Paulus zuerst geredet, oder? Bevor er über die geübten Sinne redet, redet er über den hohen Priester. Da muss unser Blick immer bleiben. Das ist der ganze Trost meines Lebens. Auch in diesem geübten Sinne bekommen, oder? Wird es manchen Moment geben, wo ich strauche, wo ich falle. Jesus ist mein hoher Priester, der das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird, bis auf seinen Tag. Und trotzdem will ich mich aus diesem Wissen heraus nun ausstrecken. Geübte Sinne zu bekommen, zu wachsen im Glauben, damit ich am Ende nicht unerfahren bin im Wort der Gerechtigkeit, sondern geübt. Ich möchte schließen. Herr Jesus, so danken wir dir für dein wunderbares Wort, das wir jetzt heute Morgen lesen durften. Und wir bitten dich, dass du aus uns Menschen machst, die geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Herr Jesus, die sich Zeit nehmen für dich und dein Wort und dies anwenden in ihrem Leben. Und danke aber über allem, dass wir wissen dürfen, dass du unser hoher Priester bist, in dem wir ruhen dürfen, der eine ewige Erlösung für uns errungen hat, der ein für alle Mal verbracht hat. Danke, Herr Jesus, dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst bis auf deinen Tag hin. Amen.